Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Meine Schwester und ich hatten früher oft klärende Gespräche, die waren nötig. Die verliefen oft so. Du bist schuld, das. Meine Antwort, nein, du bist schuld, weil du hast ja. Die Schuldfrage. Von klein auf begleitet sie uns. In der Familie, in Beziehungen, in der Gesellschaft geht es immer wieder auch um die Schuldfrage. Man munkelt sogar, dass es in der Gemeinde auch oft darum geht. Wer ist schuld? Und wir sind da immer auch sehr sensibel, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, oder? Wir haben da alle so einen Sensor in uns. Da wissen wir ganz genau, was der andere wie gesagt oder getan hat. Und manchmal liefern wir auch die Motive dazu. Wir wissen, warum er es getan hat. Wir haben das sofort am Tonfall erkannt. Und dann sind wir ganz schnell verletzt. Dann gehen wir uns aus dem Weg, wir sind sauer, uns reißt der Geduldsfaden und. Die Schuldfrage. Und dann werden wir auch immer sehr kreativ im Suchen nach Ausreden, um nicht ganz so schuldig selber auszusehen oder anderen zumindest eine Mitschuld zu geben. Wir wollen einfach, dass der Schuldige verfolgt, gefunden, verurteilt und bestraft wird. Schuld muss gesühnt werden. Wir wollen ja alle, dass Gerechtigkeit siegt und da sind wir sehr sensibel, wenn uns Unrecht geschieht. Sehr sensibel. Jetzt ist aber sehr interessant, dass viele im Blick auf Gott hin und wieder meinen, dass er vor lauter Liebe Schuld nicht so ernst nimmt. Wie kommen wir da drauf? Aus irgendeinem Grund meinen wir sogar, dass Gott gar nicht anders kann, als liebevoll mit Schuld umzugehen. Und wir vergessen dabei, dass Gott niemals verpflichtet ist, einem rebellischen Geschöpf gegenüber barmherzig zu sein. Er ist uns keine Barmherzigkeit schuldig. Wenn wir eine Person kennenlernen wollen, uns mit ihr vertraut machen wollen, dann gehört unweigerlich dazu, dass wir erfahren, was diese Person liebt, aber auch was sie hasst. Das gehört beides dazu. Und je mehr Zeit wir mit jemandem verbringen, uns austauschen und reden, desto mehr wird uns bewusst, welche Vorlieben jemand hat und welche Abneigungen jemand hat. Und ich will es mal so sagen, unsere Beziehung zu Gott ist da keine Ausnahme. Erkenntnis Gottes, und das bedeutet neutestamentlich, kennen aus Erfahrung, nicht Wissen allein. Erkenntnis Gottes, die trägt die Verheißung ewigen Lebens. Das hat Jesus so gebetet. Erinnert ihr euch noch an Johannes 17, Vers 3? Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, was? Erkennen. Gott, wir wissen, was du liebst und wir wissen, was du hasst. Und das ist das Zentrale, wenn wir hier über Gott sprechen. Und ihn bitten, uns zu sagen, wie er ist und wie er über uns und diese Welt denkt. Deswegen treffen wir uns doch hier, hoffe ich. Es geht daher auch heute Morgen darum, in diesem Prozess, um den Messias, Gott kennenzulernen und dass wir neu verstehen, wie er denkt. Warum? Damit wir dann auch imstand sind, nachzuvollziehen, warum er tut, was er tut. Weil Gottes Gedanken sind immer noch höher als unsere. Und wir nähern uns hier einen besonderen Gedanken Gottes, den er hatte. Was wir erkennen, nicht nur in dem Prozess, sondern auch durch die Geschichte hindurch, dass Gott Sünde hasst. Und er hasst sie auch deshalb, weil er liebt. Gerade weil Gott gut ist, weil Gott liebt, gibt es auch einen Ort des Gerichts. Des ewigen Gerichts. Ein Ort wie die Hölle, wo alle zusammenzucken. Hölle, wo er Schuld bestraft. Das kommende Gericht wird Gottes Gerechtigkeit, Wahrheit und Liebe für alle deutlich machen. Auf das gehen wir zu. Wisst ihr, mit diesem Satz, Gott hasst die Sünde und liebt den Sünder, tue ich mich ein bisschen schwer. Also ich kann wenig damit anfangen. Ich weiß auch nicht, wie man da Sünde und Sünder trennen will. Man müsste das zumindest mal genauer erklären, was man damit meint. Also zumindest mal ein bisschen länger drüber reden. Der Satz erklärt sich nicht selber. Wie redete Johannes der Täufer über die, die Gott nicht ernst nahm? Ich möchte das nochmal in Erinnerung rufen. Das hat Johannes uns berichtet, der Evangelist in Johannes 3. Da sagt der Johannes der Täufer, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern was? Der Zorn Gottes bleibt auf ihm, nicht über seiner Sünde. Gottes Zorn, Gottes Urteil steht bereits. Jemand bleibt unter dem Zorn. Er wird nicht erst darunter kommen am Ende der Zeit. Wir kriegen da sehr viel Hilfe von Paulus in seinen Briefen. Das ist ja so schön, dass wir das ergänzend heute dazu nehmen können. Paulus hat es so ausgedrückt, dass der Zorn Gottes Menschen gilt, die die Schuldfrage ihm gegenüber ignorieren und es daher für sie ein Gericht geben wird. Paulus schreibt, dass Gott Menschen richtet, 2. Thessalonicher 2. Warum? Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen, damit sie errettet würden. Deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Das haben wir beim Gericht gesehen. Schaut euch an, wie Pilatus ist. Eigentlich das, was hier beschrieben wird. Römer 1, Vers 18. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhalten oder unterdrücken. Römer 2, Verse 6 bis 9. Der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen, die mit Ausharren in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Denen aber, die streitsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm, Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden als auch des Griechen. Und so schreibt der Verfasser des Hebräerbriefs folgenden Satz. Ich möchte das zitieren, Hebräer 9, Vers 27. Und ebenso wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So, das eine können wir bestätigen. Das erleben wir oft schmerzhaft. Ja, dem Menschen ist gesetzt zu sterben. Das andere aber muss uns offenbart werden. Danach aber das Gericht. Das wissen wir von uns aus nicht. Und das ist die Ausgangslage. Wir steuern auf den Untergang zu, wenn Gottes Zorn über uns bleibt. Das hören Menschen nicht gerne, oder? Da machen wir aus unserer Bibel lieber den berühmten Bibabo. Ihr wisst, was der Bibabo ist? Der Bibelbastelbogen mit perforierten Seiten, wo du das rausreißen kannst, was dir nicht so in den Kram passt. Der Bibabo. Leute, warum müssen wir das so dringend verstehen? Warum dürfen wir das nicht unterschlagen? Wenn wir das nicht an uns ranlassen, verstehen wir die Tiefe des Gerichts nicht, das Jesus damals getragen hat. Das Evangelium beginnt eigentlich nicht mit der Aussage, Gott liebt dich, sondern damit, wir stehen alle unter dem Zorn Gottes. Da beginnt das Evangelium. Evangelium heißt gute Nachricht. Die verstehst du aber erst, wenn du um die schlechte weißt. Wenn ich meinen Arbeitskollegen sage, Gott liebt dich, sagen, schön, das freut mich, ich liebe mich auch. Das interessiert keinen Menschen. Außerdem will ich meine Arbeitskollegen. Das Evangelium beginnt mit der Aussage, wir sind alle von Natur aus, stehen wir unter dem Zorn Gottes. Ja, wir werden hier in der Verhandlung um Jesus auch mit dem Thema Gerechtigkeit konfrontiert. Und zwar mit einer Gerechtigkeit, die sich an Gottes Charakter misst, nicht an meinem und nicht an deinem. Wo wir erkennen, dass die Schuldfrage uns trennt von einem heiligen Gott. Und das ist keine gute Nachricht zuerst, oder? Römer 3,23, wir haben alle gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Hier geht es um die Person des Sünders, nicht um das, was er tut. Wir haben alle gesündigt. Und so möchte ich mit euch einsteigen in diesen letzten Akt des Gerichts damals. Mit dem Hintergrundwissen. Jetzt werden wir wieder konfrontiert mit dem Thema Wahrheit. Wie Pilatus und die Juden damals ja auch damit konfrontiert werden. Und dann werden wir konfrontiert mit einem Urteil, das Folgen hat für alle Beteiligten und für alle Menschen bis heute. Das möchte ich mit euch heute Morgen entdecken. Jesus, der Gerechte, wird durch die Ungerechten verurteilt. Die Beteiligten sind Juden, es ist Pilatus und die Römer auf der einen Seite, die stehen hier zusammen und sie symbolisieren oder demonstrieren die Haltung der Menschheit Gott gegenüber, die Vertreter der Anklage sozusagen, und auf der anderen Seite Jesus, der dieses Urteil trägt. Und wie trug er das? Jesaja hat es uns vorausgesagt. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Ich versuche euch mitzunehmen, damit wir einen richtigen Blick auf diesen Prozess bekommen. Und da dachte ich, es ist vielleicht doch hilfreich, ich lese euch diesen Text aus dem Alten Testament nochmal ganz. Von Jesaja 53. Er hat diesen Weg des Messias vorausgesehen. Hören wir, wie er das beschreibt. Am besten, wir stehen dazu auf. Das sind besondere Worte aus dem Alten Testament. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Um wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir ihn begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretung willen war er verwundet, um unserer über Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Er ist weggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht, und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man hat ihn sein Grab bei Gottlosen bestimmt. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Und ihre Ungerechtigkeiten wird er auf sich laden. Darum werde ich ihm Anteil geben an den vielen und mit Gewaltigen wird er seine Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Er aber hat die Sünden vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan. Das ist der Text aus Jesaja 53. Bleibt noch einen Moment stehen. Was der Prophet fast durchgängig hier andeutet, ist, dass jemand an unserer Stelle verurteilt wird. An unserer Stelle. An unserer Stelle steht er vor Gericht. Das heißt, wir sollten dastehen. Der Messias steht vor einem Gericht und seine Wahrheit wird beurteilt. Aber warum steht er da? Weil er meinen Platz eingenommen hat. Und jetzt möchten wir euch den Predigtext für heute lesen. Aus Johannes 19, nur 3 Verse. Johannes 19, ab Vers 14. Es war aber Rüsttag des Passa. Es war um die 6. Stunde. Und er spricht zu den Juden, Pilatus spricht hier, siehe euer König. Sie aber schrien, hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Dann nun überlieferte er ihn an sie, damit er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Jesus, ich bitte dich, dass du uns heute Morgen nochmal hilfst, das zu verstehen, um was es hier geht. Zu was du bereit warst. Herr, du bist uns keine Barmherzigkeit schuldig. Aber Gnade geht diesen Weg und dafür sind wir dir dankbar. Hilf uns, das heute Morgen noch tiefer zu verstehen. Dank, dass du hier bist. Leg du uns dein Wort aus. Amen. Amen. Nochmal ein paar Gedanken zu diesem Text. Wer steht hier stellvertretend für uns? Ein König. Selbst wenn Pilatus es ironisch meinte, er sprach prophetisch hier eine Tatsache aus, die man damals nicht gesehen hat und die man nicht wollte. Siehe euer König. Siehe euer König. Ich habe den ersten Gedanken mal für heute so überschrieben. Ironisch gemeint, dennoch Wahrheit gesprochen. Ironisch gemeint, dennoch Wahrheit gesprochen. Schaut, wir wissen, wo Pilatus war, als er das sagt. Er war auf dem Richterstuhl. Der Ort wurde Gabbata genannt. Ich habe euch letztes Mal erklärt, Gabbata ist eine Bezeichnung für einen erhobenen Ort, einen erhobenen Platz, ein Podest. Der war mit so mosaikartigen Steinen gepflastert. Das haben die Römer früher öfter so gemacht. Da saß er. Das war der Name des Ortes in Jerusalem, vor dem Jesus verurteilt wurde, Gabbata. Und wir wissen, wann er das Urteil gesprochen hat. Der Rüsttag, das könnte sich auf den Tag vor dem Passa beziehen. So als Vorbereitung für das Fest dann abgeschlossen waren. Wenn das stimmt, dann würde der Bericht von Johannes andeuten, dass Jesu etwa zu der Zeit zur Kreuzigung geführt wurde, als die Passalämmer im Tempel geopfert wurden. Zeitgleich. Da gibt's verschiedene Sichten, will ich ja auch nicht vertiefen. Aber was wir sicher wissen, ist die ungefähre Zeitangabe. Johannes schreibt um die 6. Stunde. Und indem er das Wort hier umgebraucht, deutet Johannes an, dass er die Zeit hier nicht exakt festhalten will, sondern so eine Orientierung geben will, um wie viel Uhr das war. Jetzt möchte ich so einen kleinen Exkurs mit euch machen. Vielleicht hilft es uns, wenn wir Folgendes wissen, wenn wir die Bibel studieren. Wenn die Synoptiker, also Matthäus, Markus und Lukas, Stundenangaben machen, dann benutzen sie immer die jüdische Stundenberechnung. Die jüdische. Und nach jüdischem Verständnis begann ein Tag am Abend bei Sonnenuntergang und er dauerte bis zum nächsten Abend. Er wurde dann auch in 2x12 Stunden unterteilt, also von abends 6 Uhr bis morgens 6 Uhr und von morgens 6 Uhr bis abends 6 Uhr. Das ist die jüdische Stundeneinteilung. Und diese Einteilung findet ihr grundsätzlich so im Neuen Testament. Es gibt aber eine Ausnahme, das ist das Johannesevangelium. Dieses Evangelium ist wesentlich später als die anderen Evangelien geschrieben worden. Die Aufzeichnungen der Kirchenväter deuten an, dass Johannes noch in sehr hohem Alter geschrieben hat. Und daher datieren viele sein Evangelium auf eine Zeit nach den anderen Evangelien, allerdings noch vor der Niederschrift seiner Briefe und der Offenbarung. Also wir sind hier in einer Zeit von circa 80 bis 90 nach Christus, 50 Jahre, nachdem er Augenzeuge war. Was war das für eine Zeit? Johannes schreibt also in einer Zeit, als die römische Herrschaft und Verwaltung einen sehr weiten Einflussbereich hatte. Die Empfänger seines Evangeliums waren überwiegend Gläubige aus den Nationen. Also er hat weniger einen jüdischen Hintergrund jetzt vor Augen. Und für einen Juden wären diese Angaben, die er dann so macht, wo er dann Orte erklärt und Begriffe erklärt, völlig unnötig. Aber das tut Johannes. Er erklärt jüdische Begriffe. Von daher leiten wir ab, dass Johannes durchgängig die Zeitrechnung der Römer gebraucht. Und das ist vergleichbar mit unserer. Das heißt, wir sind hier um 6 Uhr morgens. 6 Uhr morgens, da sind wir zeitlich. Ich möchte mit euch da mal kurz genauer hinschauen, damit wir ein bisschen mehr verstehen, wie intensiv die Zeit war, die Jesus in den letzten 12 Stunden erlebt hat. Welche Anstrengung er da durchlaufen hatte. Wie sah der Donnerstag bzw. der Freitag aus? Ich möchte es nochmal skizzieren. Am Donnerstagabend haben sie sich alle in diesem Obersaal getroffen. Johannes 13 bis 17 berichten davon, wo er sie lehrte, seine Jünger. Das war der Donnerstagabend im Obersaal. Er hat da über wichtige Inhalte des Glaubens gesprochen, für die Zeit, wenn er weg sein wird. Dann gehen sie entweder am Donnerstag am späteren Abend oder sogar am Freitag ganz früh nach Gethsemane. Da gibt es nicht genaue Zeitangaben, das ist auch nur so ein bisschen eine grobe Orientierung, was ich euch hier vorne an die Wand schmeiße. Und gegen Mitternacht oder früh am Freitag kam dann Judas mit seinen Soldaten. Und sie führten Jesus ab. Und dann berichtet Johannes von den Verhören vor Hannas und Kaiphas. Es war alles unerlaubt. Mitten in der Nacht durften keine Prozesse geführt werden. Sie haben es dennoch getan. Sie wollten ja vor dem Passa fertig werden. Nach Sonnenaufgang, vielleicht um 4 oder um 5 Uhr morgens, fand dann diese Pseudositzung im Synedrium statt. Wir haben auch darüber gesprochen. Und dort haben die Juden dann Jesus verurteilt und haben ihn überliefert an die römische Besatzungsmacht. Im Anschluss daran folgten dann mehrere Verhöre, Pilatus, Herodes, dazwischen die Geißelung. Wir haben davon gehört, hier von Johannes, er berichtet davon. Was war das für eine Nacht? Was ist hier passiert? Das war so intensiv, so geballt in kurzer Zeitfolge, was mit dem Messias hier auf seinem Weg passiert, ohne dass er ein einziges Wort der Klage gesagt hat. Und dann um die 6. Stunde, und da sind wir jetzt, Gabbata. Hier wird das Urteil gefällt. Denkt daran, wenn wir das nächste Mal Abendmahl zusammen feiern und ihr folgendes Wort hört, was Paulus dann sagt im Blick aufs Abendmahl. In der Nacht, als er überliefert wurde, so sah die Nacht aus. Und was war da? Bevor diese Ereignisse kamen, sagt Jesus seinen Jüngern, mich hat herzlich verlangt, mit euch zusammen zu sein. Wissend, dass so eine Nacht vor ihm steht. Schaut, wir wissen noch mehr, lasst uns da nochmal eintauchen. Wir wissen auch, was Pilatus dort um die 6. Stunde vom Ort Gabbata aus gesagt hat. Es sieht fast aus wie ein zweiter Versuch, Jesus loszuwerden. Es klingt mehr wie nochmal ein Ausweichen. Er will kein Urteil fällen. Was sagt er? Siehe, euer König. Siehe, euer König. Das Problem ist einfach in dem Prozess, man findet keine Schuld. Man findet nichts. Und was ist das für ein Bild? Pilatus sitzt da erhöht, redet von Jesus als König, der unter ihm steht und der nach der Geißelung bestimmt nicht wie ein König ausgesehen hat. Pilatus sagt, seht, das ist euer König. Da liegt viel mehr Ironie dahinter als Überzeugung. Johannes ist der einzige Evangelist, der über diese Aussage berichtet. Pilatus glaubte nicht, dass Jesus der König der Juden war, aber er nannte ihn so. Ironisch. Er wollte die Juden ärgern, um vielleicht auch noch irgendwie aus der Nummer rauszukommen. Er konnte es einfach nicht lassen. Er hat die Juden gereizt, dafür war er bekannt. Soll ich euren König kreuzigen? Als ob Rom einen jüdischen König verschonen würde. War gar nicht seine Not. Es war Ironie. Und dennoch drückt Pilatus damit eine gültige Wahrheit aus. Und das ist ein Phänomen im Wort Gottes. Das entdecken wir im Alten Testament immer wieder, dass Menschen, die Gott eigentlich nicht wollen, Dinge aussagen, die Gott prophetisch benutzt hat. Und so sehen wir es hier schon wieder. Und das war für Johannes wichtig, auch für uns das festzuhalten. Denn Jesus würde als König seines Volkes, als Messias für sein Volk sterben. Als König. Das ist so widersprüchlich. Ein König, der für sein Volk stirbt. Und ihr wart ja, oder die meisten waren ja dabei, wir haben das einige Male im Johannesevangelium gesehen, dass Menschen Aussagen getroffen haben, die etwas Negatives meinten, aber auch was Positives ausdrücken. Denkt nochmal an Kaiphas, der gesagt hat, es ist besser, einer stirbt für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Prophetische Aussage. Und dann aber auch Pilatus, Jesus der Nazaräer, der König. Und dann lässt er das noch über das Kreuz schreiben, da werden wir nächstes Mal drüber nachdenken. Jesus, der König der Juden, auf Hebräisch, auf Lateinisch und Griechisch. Das konnte jeder lesen, der vorbeiging, in seiner Sprache. Das war kein Evangelisationstäfelchen da oben drüber. Das war Ironie, aus seiner Sicht. Aber wer hat es letztendlich schreiben lassen? Gott selbst. Als Wahrheit über dem Leben seines Sohnes. Und wieder wird ersichtlich, wie Gott souverän seine Geschichte schreibt. Jesus war alles andere als ein Opfer der Intrigen des Menschen. Noch weniger das Opfer von Umständen. Es passiert, was Gott vorhergesehen hat und was er will. Gott führt hier diese Verhandlung. Siehe euer König. Sagt Pilatus hier. Kurz vorher hat er was gesagt? Siehe der Mensch. Prophetische Aussagen, Wahrheiten von jemandem gesprochen, der Gott eigentlich nicht kennt, der hier aber der Richter ist und der das beurteilen sollte. Schaut, das wirklich Schlimme in dieser Verhandlung werden wir jetzt hören. Johannes berichtet nicht nur, wie Pilatus jetzt reagiert, sondern wie das Volk Gottes redet. Und wie dieses Volk Gottes den Messias ablehnt, wie der Mann auch aus den Nationen, Pilatus. Und die Juden sehen in diesem Messias keine Herrlichkeit und keinen Zusammenhang mit dem Lamm Gottes, obwohl sie gerade dabei sind, das Passa vorzubereiten, das auf diesen Messias hinweist. Wir lesen das nochmal in Vers 15. Sie aber schrien, hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Zweiter Gedanke für heute Morgen. Das war ernst gemeint. Ernst gemeint. Wir brauchen keinen König. Wir wollen ihn nicht. Wir brauchen keinen Messias, auf jeden Fall nicht den. Schaut, die Reaktion der Juden hier ist eine der traurigsten Ereignisse in der Schrift überhaupt. Wir lesen da oft so drüber weg. Hinweg. Kreuzige ihn. Wir haben keinen König als nur den Kaiser. Zu der körperlichen Folter Jesu jetzt hier die seelische. Weg mit dem. Darf ich euch mal daran erinnern, wer hier steht? Hier steht Yahweh. Hier steht derjenige, der sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat, mit starker Hand, der es zu seinem Volk gemacht hat. Und er hört jetzt von seinem Volk, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Dieser König wurde offen und öffentlich von seinem Volk verworfen. Die geistlichen Leiter des Volkes Israel, die auf den Messias gewartet und gehofft haben und die eigentlich das Volk auf den Messias hinweisen sollten, sind bereit, den Messias zu töten. Wie lange haben sie auf die Befreiung von Rom gehofft und jetzt behaupten sie, keinen anderen König zu haben als nur den römischen Kaiser? Versteht ihr, was hier passiert? Und hier sehen wir diese Tatsachen der Aussage vom Prolog von Johannes erfüllt. Er kam in sein Eigentum, er kam zu seinem Volk und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Euren König soll ich kreuzigen, fragt Pilatus. Und dann ihre Antwort, wir haben keinen König, nur den Kaiser. War das jetzt ernst oder ebenfalls Ironie? Ich glaube, es war beides. Was redet man nicht alles, um eigene Ziele zu erreichen? So einfach aus dem Moment heraus. Die Juden gaben vor, Rom treu ergeben zu sein. Und den Messias, den erkennen sie nicht an. Und das hier bedeutet die endgültige Verwerfung von Gott als König und die Annahme der Herrschaft eines heidnischen Kaisers. In diesem Prozess. Als die Obersten hier bekannten, sie hätten keinen König als nur den Kaiser, verwarfen sie Gott und sie verwarfen seine Autorität und haben sich ins Abseits gestellt bis heute. Als Volk. Wir haben keinen anderen König als nur den Kaiser. Sie vergaßen Gott als ihren König. Dazu müssen wir jetzt mal im Alten Testament nochmal genau gucken, was dieser König alles mit seinem Volk getan hat. ist unfassbar. Eigentlich erhofften sich alle vom Messias die Erlösung vom römischen Joch. Aber als dieser Messias über Schuld sprach, über Schuld lehrte, über ein Gericht lehrte, zur Umkehr aufrief, weil er die Schuldfrage klären wird, da gehörten nicht mehr viele zu ihm und manche hörten ihm auch gar nicht mehr zu. Erinnert mich an unsere Zeit heute. Deswegen vermeiden wir wahrscheinlich all diese Themen, die für den Menschen heutzutage so kritisch sind. Darf ich uns eine Frage stellen? Ab wann hören wir denn nicht mehr zu? Wenn wir konfrontiert werden mit uns und unserem Leben, meinen wir wirklich, diese Haltung kann uns nicht passieren, so sind wir nicht, so hätten wir nie geantwortet. Wir sollten uns an die Lehre von Jesus erinnern, die er im Obersaal gehalten hat. Er hat gesagt, ihr müsst in mir bleiben, ihr müsst in meinem Wort bleiben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Menschen damals, Juden als auch die Menschen aus den Nationen, vertreten die Anklage der Menschheit Gott gegenüber. Wir wollen alle Gott von Natur aus nicht. Das wird hier verhandelt. Der Messias kam, um uns da herauszuretten aus unserer Blindheit, unserem geistlichen Tod. Weil wir das alles nicht sehen. Wir brauchen Offenbarung, um das zu sehen. Und den Geist Gottes, der es uns erklärt. Wisst ihr, was wir hier neben den Vorwänden, falschen Anklagen, um Jesus loszuwerden, sehen? Wir sehen die Ursünde aufleuchten. Die Ursünde. Diese feindliche Haltung gegenüber Gott und seinem Messias, die hat nicht hier begonnen. Es begann in 1. Mose 3. Satan, der Vater der Lüge, fragt Adam, Eva, hat Gott euch wirklich ein Verbot gegeben? Er hat nur Angst, dass euch die Augen geöffnet werden und ihr entdeckt, dass ihr selber Götter seid. Ihr werdet sein wie Gott, ihr braucht niemanden über euch, der euch sagt, was gut und böse ist, was richtig und was falsch ist. Ihr könnt das selber definieren. Und sie wollten damals sein wie Gott. Und wir sehen, wohin das geführt hat. Die ersten Menschen sind dem nachgegangen. Und danach war alles anders. Und dann ging auch das los mit der Schuldfrage untereinander. Sie schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Adam, die Frau, die du mir gegeben hast, die Frau hier, nee, die Schlange, die da rumschlängelt. Wir wollen niemanden über uns. Das ist die Ursünde. Das ist die Sünde, von der sich alle anderen ableiten und durch die Satan uns in seiner Gewalt hatte oder noch hat. Schaut, wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Das haben die Juden damals immer wieder gezeigt. Und sie haben es auch formuliert, sie haben es ausgesprochen. Das haben wir im Evangelium auch immer wieder gelesen. Der Messias kommt, er predigt, lehrt, heilt sogar, er tut Wunder und dennoch schreit die Mehrheit was? Weg mit ihm. Kreuzige ihn. Das, liebe Gemeinde und Freunde, die ihr hier seid, ist unsere natürliche DNA. Sie fragt nicht nach Gott und sie will Gott nicht. Jesus kam, um Verlorene zu suchen und zu retten. Er ist der Suchende, wir sind diejenigen, die wegrennen. Nur Gottes Macht führt uns zur Umkehr. Soli Deo Gloria, allein der Herr ist, allein ist Rettung, haben wir vorhin gesungen. Ja, wir singen das. Was heißt denn allein? Allein heißt allein. Die Frage ist auch nicht, warum Gott die Sünder bestraft, sondern wir müssten vielmehr fragen, wieso Gott die fortdauernde Rebellion der Menschen duldet. Mal die Fragestellung ändern. Im Grunde sehen wir hier in diesem Gerichtsverfahren auch die Geduld und die Langmut Gottes. Gott ist in der Tat so lange geduldig und langsam zum Zorn. So langsam, dass es uns völlig schockiert und aus Verfassung bringt, wenn sein Zorn da mal wirklich deutlich wird. Da sind wir ganz irritiert. Und sein Zorn kommt hier zum Ausbruch in dieser Gerichtsverhandlung, in der Geißelung, in ein paar Stunden am Kreuz. Da kommt Gottes Zorn zum Ausbruch. Aber nicht über mir, nicht über dir, sondern über seinen Sohn, der als Lamm Gottes meine Schuld sühnt. Und das ist der Grund für dieses Gericht und das Kreuz. Gottes Zorn über unsere Rebellion und seine Liebe kommen da zusammen, weil er aus Gnade Menschen retten wird. aus Gnade. Und damit sind wir beim Grund dieses Urteils, das jetzt kommt. Es drückt die Macht von Pilatus aus, aber es ist die Macht, die ihm, wie hat Jesus gesagt, sie ist dir von oben gegeben. Diese Macht von oben gegeben führt zur Verurteilung. Nur ein ganz kurzer Vers beschreibt das Drama. Vers 16. Dann nun überlieferte er ihn an sie, damit er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Ein Urteil, das im Himmel vorgesehen war, um die Schuldfrage zu klären. Gott ist souverän. Es überrascht mich, wie Gott hier handelt. Ich habe den dritten Gedanken so formuliert, vielleicht hilft es euch, auf dem Weg, Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen, weil ich es nicht konnte. Was passiert hier? Leute, sie finden keine Schuld an Jesus. Das hat Paulus in seinem Brief an die Korinther sehr betont, 2. Korinther 5. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und so wird vor dem Gericht eigentlich nur eins dokumentiert. Einmal die Unschuld Jesu. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und weil man bei ihm keine Schuld finden konnte, kann er die Schuld der anderen auf sich nehmen. Als ein unbeflecktes Lamm. Ich weiß nicht, verstehen wir das? Gottes Gerechtigkeit besteht darin, dass er den Sünder verurteilen muss. Aber hier geschieht Stellvertretung, hier im Gericht und dann am Kreuz durch den Messias. Und es konnte nur durch ihn geschehen, einem perfekten Lamm. Das waren die Hinweise aus dem Alten Testament. Deswegen die ganzen Opfer. Pilatus gibt am Ende nach und liefert Jesus an die Juden aus. Er unterliegt dem Druck der Masse. Pilatus opfert die Wahrheit, wortwörtlich. Wortwörtlich. Warum? Um persönlich eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Aber am Ende hat er alles verloren. Am Ende seines Lebens, sagt man, wurde er dann auf einer Insel verbannt und dann ist gesagt worden, dass jemand ihn besucht hat und hat gefragt, warst du nicht dabei, als Jesus Christus verurteilt wurde? Wisst ihr, was Pilatus geantwortet hat? Jesus Christus, den Namen kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Pilatus hatte Jesus vergessen, aber die Kirchengeschichte hat Pilatus nicht vergessen. Jeden Sonntag wird es oft in Landeskirchen wiederholt in dem Bekenntnis, dass er gelitten hat unter Pontius Pilatus. Und schaut das Surreale an dieser Geschichte, immer wieder, wenn ich sie lese und darüber nachdenke, der Schöpfer von allem und allen steht vor seiner Schöpfung, die ihn anklagt. Das ist ein surreales Bild, das ist nicht zu begreifen. Juden und Menschen aus den Nationen, sie bringen stellvertretend für die gesamte Menschheit eine Anklage. Der Messias angeklagt vor einem menschlichen Gericht, jüdisch und durch die Nation. Und die Frage ist, hat er die Wahrheit gesagt oder hat er gelogen? Ist er Gott oder ist er ein Größenwahnsinniger? Hat er den Anspruch auf unser Leben oder hat er den nicht? Das sind die Fragen, die bis heute bestehen. Und dieser Prozess Jesu macht zwei Dinge sehr klar, ohne jeden Zweifel. Das erste, die Unschuld von Jesus. Sie fanden keine Schuld. Und das zweite, dieser Prozess macht die Schuld der Welt sehr deutlich. Ich möchte uns erinnern, wir gehören alle zu dieser Welt. Der religiösen Welt, repräsentiert durch die Juden und der restlichen Welt mit ihrer Machtpolitik, repräsentiert durch Rom. Alle sind in diesem Gericht beteiligt. Jesus wird verurteilt, sowohl durch die höchste religiöse Instanz der Juden, den Sanhedrin, Hohenpriester, Schriftgelehrten. Und das ist tragisch. Und ich möchte nochmal sagen, das ist auch eine Warnung für uns. Das waren Leute, die hatten Gottes Wort, die waren so nah dran irgendwie. Die konnten das Alte Testament in- und auswendig, gehörten seit Jahrhunderten zu Gottes auserwählten Volk, die eigentlich den Messias herbeisehnen sollten wie kein anderer. Und sie verurteilen ihn zum Tode. Und Jesus wird verurteilt durch Rom. Die unumstrittene Weltmacht damals, repräsentiert durch Pilatus. Er hatte die Aufgabe, in diesem Prozess zu klären, was Wahrheit ist. Und er hat gekniffen. Was ich damit sagen will, die ganze Welt ist repräsentiert in diesem Prozess. Der römische Statthalter überlieferte Messias in die Hände jüdischer Priester, damit er gekreuzigt wird. Das werden wir nächste Woche betrachten. Diese Priester taten, das müsst ihr mal sehen, wenn ihr das Evangelium lest, alles, um Jesus loszuwerden. Und sie werden auch zukünftig alles tun, um Jesus loszuwerden, außer diesen Akt der Kreuzigung. Das haben die Römer übernommen. Wieder waren beide beteiligt. Die Juden und Menschen aus der Nation. Das heißt, auf Golgatha vereinen sich sozusagen Juden und Menschen aus den Nationen zum letzten Mal, bevor der Messias stirbt. Beide sind beteiligt. Alle waren beteiligt, Juden und Menschen aus den Nationen. Aber der Messias starb, um durch seinen Tod für Juden und Menschen aus den Nationen die Schuldfrage zu klären. Das wissen wir durch die Briefe, die dann danach geschrieben wurden. Wenn wir nur diese Geschichte hätten, wüssten wir nichts vom Hintergrund. Ich versuche es ein bisschen mit einfließen zu lassen. Für viele war das eine normale Kreuzigung, aber wir haben ja mehr Texte. Und was tut der Messias? Er schafft sich ein neues Volk auf Golgatha. Juden und Menschen aus den Nationen. Epheserbrief beschreibt das unwahrscheinlich wertvoll. Da führt er auch wieder zusammen. Also wenn wir jetzt nur diesen Bericht hätten, dann wüssten wir nichts von dieser Dimension des Urteils. Dieses Jesus nehmen, Jesus wegführen, erfüllt die Verheißung direkt nach dem Sündenfall, was Gott da gegeben hat. Nachdem Adam und Eva die Schuldfrage jeweils weitergegeben hatten, wendet sich Gott zu dem Verführer, dem Vater der Lüge selbst und sagt zu ihm, dass jemand kommen wird, der die Schuldfrage klären wird. 1. Mose 3,15, hier redet er zu Satan und sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm in die Ferse stechen. Und dieses in die Ferse stechen wird 3 Stunden nach diesem Urteilsspruch auf Golgatha Realität. Es erfüllt sich das, was Johannes zu Beginn seines Evangeliums festgehalten hat. Da heißt es, am folgenden Tag sieht er, Johannes der Täufer, Jesus zu sich kommen, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wir wissen mittlerweile, dass das Passa gerade in Jerusalem gefeiert wurde. Wisst ihr, was das Wort Passa übersetzt bedeutet? Vorübergehen. Vorüberschreiten. Das ist beim Auszug der Juden aus Ägypten das Strafgericht gewesen, was Gott verfügt hat. Aber die, die das Blut an die Türpfosten gestrichen hatten, an denen ging der Zorn Gottes vorüber. Vorüber. Und so rettet Gott auch uns, auch Jesus durch Jesus als das Lamm Gottes vor seinem Zorn. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 1, Vers 10, und sein Sohn erwarten wir aus dem Himmel, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Das ist eine gute Nachricht. Hier geht es auch um den kommenden Zorn, den in der Offenbarung beschrieben wird, aber grundsätzlich geht es um das, wie gerettet sind, weg vom Zorn Gottes. Wie also, das müssen wir festhalten, ein anderer wird stellvertretend für die verurteilt, die Gott retten wird aus der Hand des Versuchers. Du kommst da nicht alleine raus. Willst du mit Satan kämpfen? Es sei denn, Gott spricht ein Machtwort in deinem Leben und dir wird geistlich die Augen geöffnet und du wirst wach. Dieser Weg, den Jesus hier allein geht, das wäre eigentlich unserer gewesen, aber er nahm auf sich unsere Lasten, ging unseren Weg. Der ewige, souveräne Gott nimmt ein Gericht vorweg, aber nicht an uns, sondern an seinem Sohn. Wie sagt Jesus, ich bin gekommen, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, das, was wir nicht schaffen. Gott Genüge zu tun, Sühne zu schaffen. Er nahm auf sich unser Urteil. Wir stehen vor Gericht. Das ist doch unsere Not, unser Dilemma. Wer wird hier eigentlich verurteilt? Wir. Aber dieser Messias nimmt meinen Platz ein, stellvertretend, trägt den Zorn Gottes hier und dann am Kreuz. In dieser Gerichtsverhandlung, dann der Weg ans Kreuz und dann am Kreuz wird der Zorn Gottes ausgegossen. Nicht über mir, sondern über Christus. Das ist eigentlich zu tief, da müssen wir viel länger drüber nachdenken. Wir können das in den Hauskreisen oder wo auch immer noch tun oder persönlich. Er ging durch all diese Verhöre und nahm das Urteil auf sich und lenkte den Zorn Gottes am Kreuz am Ende auf sich. Wisst ihr, was jemand mal gesagt hat? Er hat das gut zusammengefasst. Er sagt, Gott selbst gibt sich selbst, um uns vor sich selbst zu retten. Vor seinem Gericht, vor seinem Zorn. Gott selbst gibt sich selbst, um uns vor sich selbst zu retten. Wolfgang Nestful hat in seinem Buch Wann ist ein Christ folgendermaßen das umschrieben. Das fasst das Schöne des Evangeliums nochmal zusammen. Das möchte ich euch einfach nochmal zitieren. Er schreibt: Damit ist das Geschehen der Rechtfertigung eindeutig bestimmt. Gott erklärt Sünder für gerecht, obwohl diese in sich selbst ungerecht sind. Gott spricht Sünder frei, obwohl diese in ihrer Schuld gefangen sind und den Tod verdient hätten. Gott hüllt Sünder in seine Gerechtigkeit ein, obwohl sie wegen ihrer Ungerechtigkeit ausgestoßen werden müssten. Gott adoptiert Sünder als seine Kinder, obwohl diese bis dahin seine Feinde waren. Gott lässt, in Anführungszeichen, Gnade vor Recht ergehen. Er begnadigt Sünder, welche die Todesstrafe verdient hätten. Zitat Ende. Und das sehen wir hier sich jetzt anbahnen. Daher predigen wir hier Christus als gekreuzigt. Das ist unsere Botschaft. Wir dürfen sie nicht verlagern auf irgendwas anderes. Er ist stellvertretend gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen. Wir wollten mit ihm nichts zu tun haben, aber er schafft hier auf diesem Weg eine Brücke. Jesaja 53, um unserer Übertretung willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeit willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Er ist der Erlöser. Er ist tatsächlich der wahre König, der uns ins Reich Gottes gebracht hat. Er hat was ganz Neues geschaffen. Das ist die gute Nachricht. Und so wird in Johannes 5 berichtet: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, sagt Jesus, und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Und was noch? Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Liebe Gemeinde und alle, die ihr heute Morgen hier seid, nochmal Hebräer 9,27. Ebenso wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und das wird dann ein Gericht sein, das in Wahrheit gehalten wird von dem, der hier noch vor Gericht steht, Jesus selbst. Dann wird er der Richter sein über all diejenigen, die ihn abgelehnt haben, bei denen die Schuldfrage noch offen geblieben ist. Und er wird in Wahrheit richten, nicht wie Pilatus. Aber dann geht Hebräerbrief weiter. Für alle anderen ist er dieser Retter. Und damit möchte ich abschließen. Da heißt es nochmal: Ebenso wie dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach das Gericht, so wird auch Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten, ohne Sünde erscheinen, zur Rettung. Darauf warten wir. Das wird kommen. Und die Einladung des Evangeliums ist daher bis heute: Lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus, das war jetzt sehr viel. Bin selbst ziemlich platt. Aber dein Evangelium ist herrlich. Und es beginnt mit dieser frustrierenden Aussage, dass wir unter deinem Zorn stehen. Aber es endet mit der Voraussage, dass du Rettung geschaffen hast. Du allein bist Rettung. Ich bitte dich, dass wir es neu verstehen und diese Botschaft in diese Welt hineintragen. Hilf uns, unseren Fokus auf das zu setzen, was du geschaffen hast und was dir wichtig ist, dein Reich zu bauen. Und dass du Wege geschaffen hast, die Schuldfrage zu klären. Danke für die Hoffnung, die du uns gegeben hast dadurch. Amen.